Wie sieht Gemeinde Jesu heute aus? Sie sieht sehr verschieden aus. Sie sieht so aus, wie sie in Offenbarung 2 und 3 geschildert wird. Es gibt dort verschiedene Gemeinden und diese Gemeinden gibt es heute auch noch in Neuauflage. Aber ich denke, es war nicht nur die Absicht dieses Themas, dieser Fragestellung, danach zu fragen, wie sieht sie heute aus? Das können wir bald erfahren, indem wir um uns schauen, sondern ich denke, wenn ich die Intention richtig erfasst habe bei der Besprechung des Themas, es geht darum, wie hat sie auszusehen? Wie sollte Gemeinde Jesu heute aussehen? Als ich darüber nachdachte, meinte ich, zurückgreifen zu dürfen auf meine Dogmatiknotizen. Denn ich habe darüber gearbeitet, wie soll Gemeinde Jesu aussehen? Ich habe mich gefragt, wie soll Gemeinde Jesu im Neuen Testament aussehen? Wie sollte sie heute aussehen nach dem Neuen Testament? Als ich aber darüber betete, meinte ich, ich sollte in die Apostelgeschichte gehen und einmal sehen, wie sah die Gemeinde dort aus. Die Gemeinde sollte nicht immer gerade so aussehen, wie sie in der Apostelgeschichte aussah. Aber der Heilige Geist hat uns hier gezeigt, in starkem Maße, was er offenbaren möchte und was er uns mitteilen möchte und was heute noch der Fall sein sollte. Ich möchte also einmal einen anderen Weg einschlagen und nicht eine homiletische Predigt halten, sondern in der Apostelgeschichte einige Verse lesen, und anhand dieser Verse zeigen, wie Gemeinde Jesu heute aussehen könnte. Wir schlagen zuerst Apostelgeschichte 7 auf. Apostelgeschichte 7, Vers 38. In Vers 38 oder in Kapitel 7 besser, haben wir das Zeugnis von Stephanus. Und er erzählt zum Teil die Geschichte Israels, um zu zeigen, dass der gegenwärtige Zustand in einem gewissen Sinne die Fortsetzung ist von dem, was war. Dort haben wir in dieser Geschichte die Erwähnung, dass das Volk Israel in der Wüste, als es unterwegs war von Ägypten nach Kanaan, dass es eine Gemeinde war. In Vers 38 lesen wir, das ist der, das heißt Mose, der in der Gemeinde in der Wüste war, mit dem Boten, der auf dem Berge Sinai zu ihm redete, und mit unseren Vätern, der lebendige Aussprüche empfing, um sie uns zu geben. Das Wort Gemeinde wird verschieden gebraucht. Es ist einfach eine politische Gemeinde manchmal. Manchmal ist es eine christliche Gemeinde. Hier ist es die hebräische Gemeinde, die israelitische Gemeinde, auf dem Wege von Ägypten nach Kanaan. Aber ich möchte betonen, dass die neutestamentliche Gemeinde nicht einfach so aus dem Nichts entstanden ist. Das Neue Testament lehrt uns, dass die neutestamentliche Gemeinde aus der israelitischen Gemeinde hervorgegangen ist. Sie ist in einem gewissen Sinne die Fortsetzung. Das zeigen uns einige Stellen in der Offenbarung. In Offenbarung 12 haben wir die Frau geschildert, gekleidet mit der Sonne, der Herrlichkeit Gottes. Wahrscheinlich ist hiermit das Volk Israel geschildert. das alttestamentliche Volk Israel, das den Messias zur Welt bringt, unter vielen Schmerzen allerdings, hört diese Frau auf, Existenz zu haben? Nein, nachdem der Messias geboren wird, ist sie immer noch da. Und sie hat ihre Existenzberechtigung, bis Jesus wiederkommt. Sie wird in die Wüste geschickt, wo sie ernährt wird. Dort kann der Feind sie nicht erreichen, aber dann geht er dem Rest ihres Samens nach. Das heißt, aus diesem Volk geht Neues hervor. Dann in Kapitel 21 lesen wir, dass die Tore des himmlischen Jerusalems die Namen der 12 Stämme Israels tragen. In die Gemeinde Jesu, diese Stadt stellt die Braut Jesu dar, die Gemeinde Jesu. Der himmlische Bote sagt, komm Johannes, ich will dir die Braut zeigen. Und als Johannes dann das sieht, was der Bote ihm zeigen will, dann sieht er eine Stadt. Die Stadt ist also eine Schilderung der Gemeinde Jesu. Und die Tore dieser Stadt tragen die Namen der 12 Stämme Israels. Wir kommen in die Gemeinde über Israel. In Römer 11 sagt Paulus, dass wir dem Stamm aufgepfropft worden sind. Dem alttestamentlichen Volk Israel, das aus der Verheißung Gottes hervorging. Das sollten wir nie vergessen. Wir haben eine lange Geschichte. Die geht zurück auf die Verheißung Gottes im Alten Testament. Aus welcher Verheißung das Volk Israel hervorging, das Gott getragen hat, bis der Messias kam. Und dann entstand die neutestamentliche Gemeinde. Wir lesen davon, wir gehen jetzt zurück zu Kapitel 1, Vers 15. In diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf. Diese Jünger sind eine Art Übergangsgemeinde. Sie stellen die letzten Treuen im Volk Israel dar. In Johannes 1 lesen wir, er kam in sein Eigentum, sein Volk Israel, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das Volk im Großen und Ganzen lehnt ihn ab. Aber die, die ihn aufnahmen, denen gab er die Berechtigung, Gottes Kinder zu werden. Schon im Alten Testament gab es zwei Israel. Und Paulus spricht in Römer 9 ebenfalls von zwei Israels. Es gab das biologische Volk Israel, das aus Abraham, Isaak und Jakob hervorging, das politische Israel. Dann gab es aber die Treuen, die Chassidim, die Frommen in Israel. Die anderen haben eine Gelegenheit, umzukehren, die Propheten rufen, wie Jeremia und Hosea. Wenn sie aber bis zum Todestag sie nicht umkehren, werden sie verworfen. Und das bleibt so, bis Jesus wiederkommt. Ein Israelit, der Gott und seinen Messias ablehnt bis zu seinem Todestag, geht verloren. Aber wer während des Lebens, ob vor oder nach dem Kommen Christi, sich an Gott, wenn er an Gott hangt, wenn er an den Messias glaubt, dann gehört er zum eigentlichen Israel. Und solche waren diese Jünger. Es gab eigentlich noch mehr, mindestens 500. Denn bei der Auferstehung oder nach der Auferstehung hatten so viele auf einmal ihn gesehen. Aber an diesem Ort in Jerusalem gab es jetzt etwa 120. Die Schar der Jesus-Treuen ist der Rest Israels, der eigentlich die Gemeinde Gottes ist. Und mit dieser Gemeinde beginnt Gott etwas Neues. Sie wird nun transformiert, verwandelt. durch das Kommen des Heiligen Geistes in eine neue Gemeinde, die nicht nur auf der Erde wohnt, sondern gleichzeitig, während sie auf der Erde wohnt, auch im Himmel wohnt. Sodass Paulus sagen kann, in Christus sind wir versetzt worden zur Rechten des Vaters in himmlischen Bereichen. Das ist, was anders ist. Aber der Glaube an Jesus Christus und die Treue Gott gegenüber, die bleibt eine Kontinuität vom Alten Testament her ins Neue. Aber mit dem Pfingsttage geschieht etwas Neues. Und diese Jünger, diese Schar von Anhängern Jesu, die ist dann da am Pfingsttage, Kapitel 2, Vers 1. Als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie, das ist ein Pronomen und das Bezugswort, finden wir in Vers 15, die Jünger, die 120, waren sie alle einmütig beisammen. Diese empfangen den Heiligen Geist. Ich möchte annehmen, die anderen 380 aus den 500 ebenfalls, die sonst wo im Lande Israel zerstreut waren. Davon wird uns aber nicht berichtet. Aber alle Anhänger des Messias dürften an diesem Tag den Heiligen Geist bekommen haben. Jetzt entsteht neue Gemeinde. Nicht erst Gemeinde, sondern erneuerte Gemeinde, von Grund auf wiedergeboren. Anhänger Gottes und des Messias waren sie schon, aber jetzt bilden sie eine vom Heiligen Geist verwandelte Gemeinde. Und die Geschichte der Gemeinde heute ist die Fortsetzung dieser verwandelten Gemeinde. Wir lesen jetzt aus Kapitel 2 einige Stellen, die uns zeigen, wie diese Gemeinde am Anfang ausgesehen hat. Vers 41. Die also, die sein Wort gern aufnahmen, wurden getauft. An jenem Tage wurden etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Wozu hinzugefügt? Zur Zahl der Jünger. Zur Zahl derer, die bereits an den Messias glaubten. Jetzt kommen 3000 durch das Aufnehmen des Evangeliums hinzu. Und im Grunde tun sie nichts anderes, als was Jakobus und Johannes und Petrus und Andreas und Nathanael und Judas, die beiden und andere vorher getan hatten. Sie hatten das Wort über den Messias, das Zeugnis, aufgenommen. Nicht alle blieben treu, einer wurde untreu. Aber jetzt tun 3000 mehr dieses. Aber mit ihnen geschieht etwas anderes, als was mit Petrus und Andreas und so weiter geschah, als sie damals das Wort vom Messias aufnahmen, zum Beispiel in Johannes 1. Diese werden sofort neues Geschöpf in Christus durch den Heiligen Geist. Petrus verheißt ihnen, kommt, glaubt, tut Buße, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Sie bekommen den Heiligen Geist und dieses Kommen des Geistes in ihr Leben verwandelt sie, macht sie neues Geschöpf in Christus. Das ist neu, das war noch nie vorher da. Der Prophet Ezechiel hatte diese Verwandlung prophezeit, aber sie war nicht die Hoffnung Israels für jene Zeit, bis der Messias kam. Und als der Messias kam, konnte der Geist kommen. Und dann konnte diese Verheißung in Erfüllung gehen. So leben jetzt die Anhänger Gottes und des Messias auf einer höheren Ebene geistlich. Sie leben auf der Erde und im Himmel zu gleicher Zeit. Die Zahl der Jünger nimmt zu. Vers 42. Sie waren beharrlich bei der Unterweisung der Apostel. Was heißt das? Das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Manchmal wird es wohl so aufgefasst, dass sie bei dem blieben, was die Apostel lehrten, bei der Lehre. Ich denke nicht, dass es, was Lukas uns sagen will. Wenn ich den Text genau im Griechischen lese, dann scheint mir, will Lukas sagen, sie waren immer dabei, als die Apostel lehrten. Sie waren zugegen und waren innerlich dabei, als die Unterweisung geschah. Es ist wichtig, dass wir dabei sind, nicht nur mit dem Körper, sondern auch mit einem Ohr, das aufnehmen kann. Nach Jesus haben nicht alle Leute Ohren, aber einige haben sie. Und wer sie hat, der soll sie gebrauchen. Also nach Jesus haben einige nicht Ohren und andere haben Ohren und sie gebrauchen sie nicht. Die, die sie haben, die sollen sie auch gebrauchen und hören, was Jesus sagt und was der Geist sagt. Was sagt der Geist? Genau das, was Jesus sagt. Nichts anderes. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass es Zeugen gibt, die, was Jesus gesagt hat, weitertragen. Also, diese blieben bei der Unterweisung. Das ist nicht einfach. Es ist heute ganz besonders nicht einfach, sich zu konzentrieren. Es ist schwer. Es ist Arbeit, besonders für uns in der heutigen Generation, sich zu konzentrieren auf das, was jemand sagt. Das ist schwer im Einzelgespräch. Man kann schon hören deutsche Vokabeln oder Mundartvokabeln. Aber man hat die Vokabeln gehört, aber noch nicht gehört, was gesagt wurde. Beten wir, dass der Herr uns hilft, uns zu konzentrieren auf das, was Gott uns sagen will. Das müssen wir erbeten. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Wenn wir so sein wollen wie jene Gemeinde, dann werden wir ganz besonders beten müssen, dass wir dabei sind. Wann? Das ist das andere. Wenn das Wort Gottes, so wie diese fundamentlegenden Aposteln, so werden sie in Epheser 2 und 3 genannt, Kapitel 2, wenn diese fundamentlegenden Apostel Gottes Wort weitergegeben haben, wir werden dort dabei sein wollen, innerlich dabei sein wollen, wo Gottes apostolisches Wort, so wie die Apostel es gesprochen haben, wenn wir da innerlich dabei sind, ob wir es nun lesen oder hören in einer Versammlung. Sie waren dabei, beharrlich. Und sie waren bei der Gemeinschaft dabei. Das heißt, sie stellten fest, dass sie vieles gemeinsam hatten. Das Gedankengut war gemeinsam. Und später erfahren wir, dass auch Hab und Gut nicht für sich behalten wurde, sondern sie waren bereit, es mit anderen zu teilen. Dieses spricht von Gemeinsamkeit. Und die Liste des Gemeinsamen ist eine längere Liste. Vielleicht kann ich heute Nachmittag etwas darauf eingehen, kurz. In einen Teil. Gemeinschaft ist ein großes Wort. Und dann heißt es, dem Brechen des Brotes, da waren sie dabei, fälschlicherweise auf das Abendmahl bezogen. Das Abendmahl ist ein Brechen des Brotes. Aber nicht alles Brechen des Brotes, nicht alles Brotbrechen ist Abendmahl. Ich gebrauche manchmal das Beispiel von der Kuh oder dem Pferd für schlechte Logik. Manche sind sich nicht bewusst, dass sie folgende Logik gebrauchen. Eine Kuh hat vier Beine. Folglich ist alles, was vier Beine hat, Kuh. Wir können uns selbst manchmal dabei ertappen. Das heißt, wir kehren die Sache um und dann haben wir schon die Schlussfolgerung. Nicht notwendigerweise. Ja, das Abendmahl wird in 1. Korinther 10 Brotbrechen genannt. Aber das heißt noch nicht, dass überall in der Bibel, wo Sie Brotbrechen lesen, Sie gleich schon Abendmahl haben. Im Gegenteil. An sehr wenigen Stellen ist es das Abendmahl. Dort in 1. Korinther 10 und dann natürlich auch in Kapitel 11. Aber wir haben das Brotbrechen schon im Alten Testament. Das können Sie nachkontrollieren mit einer Konkordanz. Dass der Begriff Brotbrechen ist einfach eine Vokabel, mit der man vom Essen sprach, von einer Mahlzeit, war noch ein Wort, ein Ausdruck für Mahlzeit. Bei einer Mahlzeit ging es ordentlich zu. Ich wünschte, wir hätten diese Ordnung immer noch. Aber das gemeinsame Essen geht uns verloren. Heute ist die Mitte des Essens, wenn es noch eine Mitte gibt, nicht mehr der Tisch, sondern der Kühlschrank. Wer will, der geht dahin und holt sich etwas, zu jeder Zeit. Und Sie sehen das auch auf der Straße. Irgendwo und zu jeder Zeit wird getrunken oder gegessen. Wir haben ein Chaos. Die Gemeinde Jesu, die erste, kennt immer noch eine gesunde Ordnung, wo der Nächste respektiert wird. Und wir haben gemeinsam die Lust des Appetits, die Lust an der Gabe Gottes. Paulus sagt, das soll in Ehrfurcht zur Ehre Gottes geschehen. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, tut es zur Ehre Gottes. Lernen Sie einmal, beten Sie einmal, eine Tasse Kaffee zur Ehre Gottes zum Mund zu führen. Brot und Wasser, Speise und Trank sind nichts Banales. Sind, wenn wir Christen sind, geheiligt und eine Gelegenheit, die Gemeinschaft mit Jesus zu offenbaren. Beim Brotbrechen sah es so aus. Einer in der Gruppe war der Ranghöchste. Normalerweise der Vater, aber es war ja nicht immer Familie, die gemeinsam aß. In der Gemeinschaft der 13, der Jüngerschar mit Jesus, war Jesus der Ranghöchste, nicht notwendigerweise der Älteste. Auch nicht der Vater, irdisch gesehen. Er war geistlich ihr Vater. Aber wenn der betete, dankte und dann das Brot brach, und es wurde wirklich gebrochen, weil es so steif war. Ja? Es war wie Toast oder wie es waren dünne, steife, hart gebackene Scheiben. Und die wurden gebrochen. Und das war das Zeichen, dass man jetzt anfangen durfte. Deshalb wurde eine Mahlzeit Brotbrechen genannt. Das heißt, die Gemeinde Jesu hat überall im Zeichen ihrer Nachfolge, ihres Glaubens an Jesus, Brot gebrochen, das heißt zusammen gegessen. Das ist etwas Schönes, wenn Christen im Zeichen der Nachfolge Jesu miteinander etwas essen. Sehr schön. Wir gehen weiter. Brotbrechen war da, Vers 42. Und dann noch waren sie bei den Gebeten dabei. Ich weiß nicht, welche Gebete dieses sind. Es sind natürlich laute Gebete. Das heißt gemeinsames Gebet. Dass sie alleine gebetet haben, das setzen wir voraus. Aber hier geht es um gemeinschaftliches Gebet. Es könnte die Fortsetzung der jüdischen Sitte sein. In Kapitel 3 dürften wir eine solche Sitte haben. Um 3 Uhr nachmittags etwa, 15 Uhr, gab es Gebet. Aber vielleicht war das eine neue Sitte der Gemeinde Jesu. Auf jeden Fall geht es hier um die Gebetsgemeinschaft mit Christen, ob sie das nun auch mit den Juden taten oder nicht. Und es ist schön, wenn Gemeinde Jesu immer wieder betet, auch täglich. Es wäre schön, wenn überall wenigstens einige Christen täglich sich treffen könnten, wenn auch nicht jeder Christ täglich, aber dass jeden Tag irgendwo gebetet würde, in einer Region. Das ist etwas Schönes. Die Christen waren dabei. Wir lesen Vers 44. Alle Gläubigen, so heißen sie jetzt, weil sie an Jesus gläubig geworden sind. Alle Gläubigen waren zusammen und hatten alles gemeinsam. Wer einen Mantel hatte, der war bereit, ihn abzugeben, wenn ein anderer keinen hatte. Für die Nacht, man hat sich wohl zugedeckt mit einem Mantel. Oder Wenn jemand kein Zuhause hatte, dann durfte er sofort irgendwo übernachten. Alles nicht, dies war nicht geregelte Gemeingüterei, dies war kein Kommunismus in unserem politischen Sinne. Dies war die Bereitwilligkeit, grundsätzlich die Bereitwilligkeit, alles mit allen zu teilen. Und das darf heute noch so sein. Vielleicht nicht gerade in dem Maße wie damals, denn Paulus sagt später, habt ihr nicht Häuser, in denen ihr essen könnt? Hier haben sie verkauft. Das erfahren wir später. Das musste aber nicht so bleiben, sagt die Bibel. Am Anfang hat man das so geübt. Aber das war keine Vorschrift für die nachfolgende Gemeinde. Das muss nicht so bleiben. Und jetzt noch 47, Mitte. Also am Ende des Kapitels lesen wir, täglich tat der Herr die, die gerettet wurden, zur Gemeinde hinzu. Nicht die Apostel, nicht durch die Taufe, sondern durch das Gerettetwerden. Und es war der Herr Jesus, der das tat, weil es sein Leib war. Und später in Kapitel 11 lesen wir, dass sie ihm zugefügt wurden. Der Herr tat zu ihm selbst Gerettete hinzu. Das ist Gemeinde. Die Gemeinde in Zollikofen oder München-Buchsee oder Bern wächst. Die Gemeinde, die Lokalgemeinde wächst in dem Maße, wie Menschen gerettet werden. Sofort sind sie Gemeinde am Ort. Mehr darüber heute Nachmittag. Diese wurden vom Herrn hinzugetan, zu der Zahl der Gläubigen. Merken wir die Ausbautauschbarkeit eines Pluralwortes und eines Einzahlwortes. Gemeinde, Einzahl, eine Gruppe. Aber diese waren alle Jünger, alle Gläubigen. Umgekehrt, alle Jünger, alle hinzugekommenen Gläubigen, Geretteten, waren die Gemeinde in Jerusalem. Wir lesen weiter aus Kapitel 4, Vers 23. Kapitel 4, Vers 23. Noch etwas Schönes, das die Gemeinde hier im Neuen Testament kennt und das wir auch heute kennen dürfen. Wie soll sie aussehen? Sie soll so aussehen, dass jeder Christ eine Geborgenheit kennt bei Mitchristen und alle seine Nöte ihr mitteilen kann, dieser Gruppe mitteilen kann. Als sie aber freigelassen waren von den religiösen Leitern des Volkes, von der Führung des Volkes, kamen sie zu den Ihrigen und verkündeten alles, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Kennen Sie das? Wenn nicht, dann beten Sie, dass Sie es kennen dürfen. Das ist nicht überall der Fall. Es ist eine Begebenheit, die sich sehr stark eingeprägt hat in mein Gedächtnis. Wir hatten einen Hauskreis in Basel in den 70er Jahren. Und mit der Zeit fühlten sich die Leute sehr zu Hause. Und es wurde Wort Gottes gelehrt und gebetet, ab und zu vielleicht auch gesungen. Und an einem Abend, plötzlich platzt die eine Teilnehmerin, eine Lehrerin. Ich weiß nicht mehr, was sie sagte, aber es platzt einfach aus ihr heraus, ihre Not. Sie fühlte sich frei, in diesem Kreis sich zu exponieren. Ihren Geist gleichsam, ihr inneres Gefühl zu entblößen. Sie fühlte sich gar nicht bedroht. Das war etwas Schönes. Sofort waren andere da, die ihre Not teilen konnten. Wir konnten für sie beten. Das ist etwas Schönes. Wenn Sie eine geistliche Familie haben, wo Sie sich selbst sein dürfen, dann kann man darüber beten. Man weiß sich geborgen, auch Sünden werden genannt manchmal, je nachdem. Man muss allerdings die Heiligkeit Gottes wahren. Nicht gerade alle Wäsche in der Öffentlichkeit aufhängen. Aber man sollte sich frei fühlen dürfen. Das ist hier der Fall. Vers 32. Die Menge der Gläubigen. Merken Sie? Eine Menge der Gläubigen. Alle Gläubigen sind die Menge der Gemeinde. War ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei und so weiter. Ein Herz, eine Seele. Sie dachten ähnlich und sie empfanden ähnlich und sie handelten in ähnlicher Weise. Seele im Neuen Testament spricht auch von der Dynamik des Handelns, so in Philipper 1. Mit der ganzen Seele soll man dabei sein beim Handeln, dynamisches Handeln. Mit der ganzen Seele von ganzem Herzen Widerstand leisten. Nicht träge sein. Es macht mir große Mühe, festzustellen, dass die Kampfeslust abgenommen hat. Der Mut zum Kampf. Da bekomme ich einen Besuch von zwei Brüdern, die mich eingeladen hatten zu einem Dienst, der sollte jetzt besprochen werden. Wir kommen kurz auf die Geschichte der Bewegung zu sprechen und es ist eine kämpferische Geschichte gewesen, aber sagt der eine, bei uns ist das heute nicht mehr so. Und das meint er, das wollte er so sagen. Ja. Sie hatten sich abgewandt von dieser kämpferischen Art. Es würde heute etwas ruhiger zugehen. Ich habe das sehr bedauert. Denn ich hatte einiges über diesen Bruder, der die Bewegung ins Leben gerufen hatte, gelesen. Und ich dachte, das war richtig so. Der hatte sich gegen falsche Lehre gewandt. Der hatte sich ganz für den Herrn Jesus eingesetzt. Und als damals die Pfingstbewegung aufkam, hat er sich dagegen gestemmt. Und die Lieder, die er dichtete, denn er war auch ein Musiker, das waren oft Kampfeslieder. Und diese geniert man sich heute zu singen. Das finde ich furchtbar schade. Wir haben getrunken vom Becher der gegenwärtigen Toleranz. Und wir können nicht mehr so richtig Widerstand leisten. Diese Leute waren eine Seele. Da fürchtet man sich vor der Isolation, vor den Gräben, die aufkommen. Man spricht in negativer Weise, damals sind so Gräben entstanden, aber man ist so dankbar, dass sie dann verschüttet worden waren. Oh weh. Man will nicht in die Isolation getrieben werden. Und warum nicht? Warum nicht? So wie Gott es führt natürlich. Wir wollen alle Gotteskinder bejahen. Alle, die ganze Menge soll ein Herz und eine Seele sein. Aber dort, wo falsche Lehre ist, da trennen wir uns auch von Gläubigen. Das muss die neutestamentliche Gemeinde auch tun, in Kapitel 5. Da setzt Gott ein Zeichen. Aber damit die Gemeinde auch ein Zeichen setzen konnte später, damit sie wissen durfte, hier ist die Grenze der Heiligkeit Gottes. Kapitel 5, Vers 11. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die davon hörten. Über die ganze Gemeinde, die Menge der Gläubigen ist die Gemeinde. Vers 14. Immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Und wie ist das mit den Haustaufen? Die gibt es nicht in dem Sinne, wie man das immer wieder behauptet. Männer bekehren sich als Individuen. Frauen bekehren sich als Individuen. Kinder bekehren sich als Individuen. Keine durchgängige Familienbekehrungen. Wo das mal geschieht, freuen wir uns von ganzem Herzen, wie in Apostelgeschichte 16. Aber der Text gibt zu verstehen, dass jede einzelne Person in dieser Familie sich bekehrt hatte, gläubig geworden war und aufgrund davon getauft wurde. Einzeln bekehren sich die Leute und sie kommen einzeln dazu, nicht gruppenweise am laufenden Band. Oft täglich, und das ist schön, aber einer nach dem anderen. Kapitel 6. 1 bis 7. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, heute spricht man von Gemeindewachstum, die Zahl der Jünger, die Christen, das heißt Menschen werden Christen und mit dem Christwerden sind sie Gemeinde, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Sünde. Wir sollen nicht murren, sagt Paulus. Immer wieder lesen wir, Murren verboten. Das Murren wird im Neuen Testament sehr wichtig genommen. Sehr ernst genommen. Es darf nicht Unzufriedenheit herrschen über die Wege Gottes in meinem Leben. Denn alles, auch die kleinsten Dinge, die mir passieren, gehören zu Römer 8, Vers 28. Alle Dinge wirken zusammen, und zwar zum Besten, zur Förderung des Vorsatzes Gottes mit seinen Gerufen. Ob Sie die Brille auf der Nase haben und immer noch danach suchen, irgend überall im Haus oder nicht. Gott hat veranlasst, dass Sie vergaßen und dass Sie geprüft wurden. Und das ist ein Stück Hilfe, damit Sie reifen und Christus ähnlicher werden. Die Jünger vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus hält es ihnen nicht vor. An dieser Stelle dürfen sie ein Stück lernen. Die kleinsten Begebenheiten gehören dazu. Wir waren diesen Sommer in Kanada. Und an einem der letzten Sonntage durften wir eine ausgezeichnete Predigt hören in einer Gemeinde, wo der Pastor dann sprach. Er sprach über das Leiden und sagte von Römer 8, anhand von Römer 8, Vers 28, Gott wirft nichts weg. Nichts. Alles gebraucht er, um uns Christus ähnlich zu machen. Er wirft nichts weg. Alles, sagt John Newton, dürfte es sein, was Gott in mein Leben hineinbringt, hineinträgt, das war nötig. Und alles, was er mir vorenthält, das war nicht notwendig, das brauchte ich nicht. Die Wege Gottes. Hier wird gemurrt. Wir sollten nicht murren, wir sollten zufrieden sein. Aber Gemeinde Jesu ist nicht sündlose Gemeinde. Und jetzt, was machen wir, wenn gemurrt wird? Die Apostel sind sehr weise. Weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Wir haben jetzt schon zwei Sünden. Die eine ist allerdings eine Unterlassungssünde. Das hat man kaum gemerkt vielleicht, aber irgendwas stand dahinter. Mangel an Interesse offenbar. Die hebräischen Frauen, die nicht-hebräischen Frauen, die werden offenbar benachteiligt. Oder die Witwen. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen. Damit haben sie die Gemeinde zusammengerufen, indem sie alle Christen zusammenriefen. Es ziemt sich nicht, dass wir das Wort Gottes verlassen, um bei den Tischen zu dienen. Prioritäten werden gesetzt. Prioritäten werden gesetzt. Das Wort Gottes, die Verkündigung des Wortes Gottes, kommt an erste Stelle und danach das Brot. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, das wusste Petrus. Aber er lebt, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist. Jedem Wort, auch von den Geschlechtsregistern. Die ganze Bibel, ich brauche sie. Nichts ist entbehrlich. Das Wort Gottes soll gepredigt werden, um bei den Tischen zu dienen. Darum, Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um. Jetzt kommt eine neue Gemeinde, ein neuer Gemeindedienst auf, der Diakonie. Der muss nicht in jeder Gemeinde da sein. Wenn die Leitung, die Prediger, die Ältesten, wenn die das bestreiten können, gut. In vielen kleinen Gemeinden ist es gar nicht nötig, Diakone zu haben, besondere Helfer. Das können die Prediger selbst machen und die Ältesten, die Verantwortlichen. Aber es kann sein, dass es zu viel Arbeit gibt. Dann müssen Prioritäten gesetzt werden. So wie das hier geschah. Seht nach 7 Männern aus eurer Mitte um, von gutem Zeugnis, voll Geistes und Weisheit. Ein Diakon muss voll Geistes sein. Ja, wie soll man das wissen? Nun lesen Sie Galater 5, Vers 22. Wenn der Geist nicht zu sehen ist, dann aber doch die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, die sind doch zu sehen. Und wenn jemand viel von dieser Frucht hat, dann schließt man, der Heilige Geist hat viel Raum im Leben dieses Mannes. Solche sollten es sein. Und Weisheit mit Geld und mit Speise und so weiter, mit Menschen umzugehen, die wollen wir für diesen Bedarf bestellen, nicht die Gemeinde. Die darf wählen, aber die Leitung hat das Vetorecht. Auch nicht bei der Wahl der Diakonen gibt es echte demokratische Wahl. Die gibt es nie in der Gemeinde Jesu. Die Ältesten werden schon gar nicht gewählt. Die werden anerkannt. Und die Diakone, die dürfen ausgewählt werden. Aber die Gemeindeleitung muss, weil sie verantwortlich ist für die Anwendung des Wortes Gottes, muss überprüfen, weil bei ihnen größere Reife und Weisheit erwartet wird. Die muss dann noch das Schlusswort sagen, ob sie wirklich angenehm sind oder nicht. Sonst droht der fleischliche Sinn, der sehr stark in einer größeren Menge ist, durch die Mehrheitswahl droht dieser Geist die Oberhand zu nehmen. Demokratie ist nicht der Weg Gottes, sondern der Wille Gottes von verantwortlichen Menschen durchgeführt. Die wollen wir bestellen. Wir aber wollen im Gebet und im Dienst am Wort verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge. Wunderbar. Da haben sie nicht gemurrt. Wie wunderbar, wenn wir reife Älteste haben, reife Männer, die vorangehen. Und wie wunderbar, wenn dann die Christen, wenigstens die meisten, das annehmen. Sodass dann weiterhin von der Leitung Zeit reserviert werden darf für das Gebet und dann für die Verkündigung des Wortes Gottes. Mein Vater sagte mir, sei ein Lamm vor Gott im Stillen, sei ein Löwe vor Menschen. Das ist eines der besten Rate, die mein Vater mir gegeben hat. Ratschläge. Vor Gott verbeugen wir uns. Manchmal zerknirscht. Wir flehen. Da sind wir nichts gleichsam. Aber wir lassen uns begnadigen. Und dann dürfen wir aufstehen und mutig vor Menschen treten. Aber nicht wie zerfressende Löwe natürlich, nicht so. Sondern wie der Löwe aus Juda, der stark ist, Gottes Willen zu tun, der sich nicht fürchtet. Ich bete manchmal, Herr, lass mich nicht bestimmen lassen, weder von Freunden noch von Feinden. Ich will mich nicht abbringen lassen vom Willen Gottes, weder von Freunden oder von Feinden. Aber wenn das sein soll, dann müssen wir vor Gott stille werden. Das Gebet wird jetzt an erste Stelle gesetzt. Und was geschah? Kennen Sie Geschichte? Ich könnte jetzt weiterlesen, aber meine Zeit ist fast abgelaufen. Oder wie ist das, Albert? Dreiviertelstunde, dann wäre sie jetzt abgelaufen. Die Priester bekehren sich. Eine Anzahl Priester wurde dem Glauben gehorsam. Die alten Wächter der göttlichen Ordnung Israels. Die haben eingesehen, hier ist etwas Echtes. Dann haben sie sich vor dem Messias gebeugt. Solche, die vielleicht dabei waren, als Jesus zum Kreuz ging, kreuzigt ihn. Jetzt haben sie gesehen, dies ist doch echt. Ja. Das ist wunderbar, wann das geschieht. Das haben wir aber nicht verheißen. Wir nehmen es zur Kenntnis und wir freuen uns. Was Gott tut, das wollen wir ihm überlassen. Wir wollen uns freuen, wenn viele zum Glauben kommen. Wir wollen treu bleiben, wenn keiner zum Glauben kommt. Es wäre noch vieles zu sagen aus der Apostelgeschichte. Meine Liste von Bibelstellen war länger. Aber vielleicht können Sie sie fortsetzen. Viel Mut und viel Freude daran.